herzlich willkommen zu Folge 16 mittlerweile schon. Ja, diesmal mit Marco Gurtner. Ihr hört es vielleicht, eine bisschen andere Audioqualität. Ich nehme das Ganze gerade mit dem Handy auf, keine Angst. Die komplette Folge ist natürlich dann wieder bei mir mit meinen richtigen Studiomikrofonen aufgenommen. Ja, Marco Gurtner kennt man einerseits als Slam-Poet, andererseits als Musiker und aber auch als Manager/Booker für Bands, wo er bei Radikalis, einem Label/Management hier in Basel arbeitet. Ich habe mit ihm auch über das Planen geredet, weil er, wie auch ich, gerne plant, aber wir beide mittlerweile auch einen Vorteil im Spontanen sehen. Dieses Gespräch hat mir sehr persönlich aus dem Herzen gesprochen. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber es hat mir persönlich sehr Spaß gemacht, mit Marco Gurtner zu reden. Für mich eine sehr inspirierende Person und auch sein Gedanke über das Bildungssystem, über diesen Kreativkopf, den er hat, aber trotzdem eine Ausbildung zu machen. Er hat über Probleme geredet oder Probleme angesprochen, die auch ich kenne oder vielleicht auch ihr kennt mit euren Eltern zum Beispiel, wenn es um das Thema Ausbildung geht, weil Marco Gurtner einen sehr konservativen Weg eingeschlagen hat und erst eine Ausbildung auf der Bank gemacht hat, nachher dann in die Kunstrichtung gegangen ist und jetzt einen Mix aus verschiedensten Dingen macht. Und auch über das habe ich geredet mit ihm, wie denn so eine Woche bei ihm aussieht. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Folge ganz anhörst. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar irgendwo hinterlässt, wenn du irgendwo deine Meinung mit einer Bewertung abgibst. Und ich freue mich auch, wenn du weitere Podcast-Folgen hörst. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei diesem Gespräch, das wirklich eine Stunde 20 lang geworden ist, weil wir einfach nicht mehr aufhören konnten zu reden. Eine sehr inspirierende Person. Viel Spaß mit Marco Gurtner.
Ja, der Dominik Muheim,
ja,
hat mir auch oft gesagt, ja, aber er sei und es war spannend und so. Aber ich bin ja wie nicht dazu. Ich habe immer gesagt, ja, ich höre natürlich vorher nochmal rein, aber ich habe es wie nicht geschafft. Und ja, von dem her bin ich total, also ich bin sehr überrascht. Also ich lasse mich jetzt sehr überraschen, so, was jetzt genau passiert.
Erste Überraschung, Hochdeutsch.
Ah genau, das hat mir Dominik gesagt. Ich spreche einfach so Schweizer Hochdeutsch.
Du darfst.
Ist das okay? Yeah. Weil ich bin Berner und wir haben nicht so schönes Hochdeutsch.
Bist du wohl zum Anfangen?
Ja. Doch.
Wunderbar. Marco, wie geht es dir momentan?
Ich bin erkältet. Vielleicht hört man das auch ein bisschen. Aber sonst eigentlich gut. Ja, es war halt dieser Kältesturz von ein paar Grad und die merke ich gerade.
Auf diese 16 Grad runter.
Genau, und das habe ich. Und das Witzige ist, ich habe mich drinnen erkältet. Ich war bei meinem Vater zu Hause und wir haben gemerkt, dass irgendwie ist es kalt, auch drinnen. Und ich kam aus der Dusche und war mit den nassen Haaren, bin ich da gesessen. Und er so, ja, ich stelle jetzt mal die Heizung an. Und dann bin ich rausgegangen und habe es schon gemerkt im Hals. Vielleicht, also es ging 20 Minuten oder so. Und dann war es schon,
Shit happens.
Da. Ja, genau. Mhm. Geht schon.
Gut, du bist Tausendsasser. Oder wie möchtest du dich selber definieren? Wir reden mal über die Definition als erstes. Du bist ja bekannt als Poetry Slammer,
genau.
Du bist Musiker und du bist bei einem Label/Management namens Radikalis am Arbeiten. Also.
Genau. Das sind sicher mal so die drei Schwerpunkte. Und ich glaube, Tausendsasser passt schon. Also es trifft ziemlich auf mich zu, obwohl ich mich eigentlich immer in erster Linie habe ich mich eigentlich immer als Musiker verstanden, weil ich ja, das ist das, was ich am längsten tue. Dann kam eigentlich erst die Slam Poetry und dann erst vor, ja, ein bisschen weniger als 2 Jahren habe ich dann auch angefangen, auf der anderen Seite des Musikbusiness zu arbeiten, genau. Aber ja, ich glaube jetzt mit all diesen Sachen, die ich sonst noch neben diesen drei Sachen mache, bin ich wahrscheinlich schon ein Tausendsasser. Ich glaube, das passt gut.
Du bist eigentlich Thuner, also du bist Thuner, wohnst aber in Basel jetzt.
Mhm.
Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man dich kennt und deine Arbeiten, dass du sehr, sehr ein Lokalpatriot bist oder so Thun immer irgendwie spread it in the world, I'm from Thun oder so.
Ja, genau. Also ich finde es eben noch witzig. Also ich mag Thun sehr.
Das habe ich gemerkt.
Das merkt man, oder? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so finde, alles andere ist scheiße. Ich meine, sonst würde ich ja nicht in Basel leben. Aber es gab einmal so eine Zeit, in der alle vielleicht so die 20 waren, die unbedingt von Thun wegziehen wollten. Und ich war eigentlich auch so, mit 19, 20 wollte ich unbedingt nach Bern ziehen, habe das dann auch getan. Und
da bist du zu Hause ausgezogen dann?
Genau, in eine WG in Bern und habe dann aber schnell gemerkt, hey, ich bin ja trotzdem immer in Thun, weil doch noch sehr viele meiner Freunde in Thun waren. Und ich habe dann schon so ein bisschen gemerkt, ja, eigentlich ist es egal, wo du bist, Hauptsache du bist mit deinen Leuten. Und die waren und sind zu einem großen Teil halt immer noch in Thun. Und dann hat ja Thun auch so diesen Ruf, Stadt, eben nicht Stadt der Alpen, sondern Stadt der Alpen, wahlweise auch Stadt der Falten, blablabla. Und ich fand das immer ein bisschen ungerecht, weil Thun hat doch eine kleine, aber feine Kulturszene. Ich meine, es ist ja auch eine kleine Stadt. Aber da passiert schon was.
Von den wichtigen Playern, die da dabei sind, machst du wie viel Prozent aus von der jungen Szene in Thun? Ja, etwas reißen in Thun?
Es kommen immer wieder Leute zu mir und sagen so, hey, ich finde es so cool, was du machst hier in Thun. Und ich finde so, ja, ich mache ja gar nicht so viel eigentlich.
Du machst das Lesen für Bio.
Genau, das ist so meine Lesebühne in Thun. Die ist jeden Monat im Mundwerk in Thun. Natürlich trete ich auch noch mit meiner Spoken Word Crew Thun ist nirgends. Mindestens jedes halbe Jahr, so ist es korrekt, in Thun auf, auch im Mundwerk, das ist so unsere Base. Dann habe ich halt...
Ist das ein Café oder ein...
Genau, das ist eine Bar, könnte man eigentlich sagen. Und ich gehe dorthin seit eigentlich 10 Jahren, also seit es diese Bar gibt, gehe ich dorthin, bin Stammgast dort und veranstalte dort eben immer wieder Events, wie zum Beispiel das Lesen für Bier. Habe dann aber auch 7 Jahre in der Kaffeebar Mokka gearbeitet. Zuletzt auch so in einer kleineren leitenden Funktion und habe da schon auch gespürt, dass du natürlich einen Teil zum Thuner Kulturleben beitragen kannst. Und auch sonst, ich bin immer wieder offen, falls Leute an mich herankommen und irgendwas in Thun reißen wollen, bin ich natürlich immer wieder dabei, weil ich finde schon eben, es ist eine kleine, sweete Stadt eigentlich, die eigentlich so diesen Anstrich Stadt der Alpen gar nicht verdient hat. Und deshalb spread ich das immer so ein bisschen, so dieses 033 und 3600 und so. Das ist halt auch noch witzig, weil in Bern gibt es ja diese riesen, vor allem auch eine Sprayer-Gruppierung 031. Das ist einfach die Telefonvorwahl von Bern. Und wir, das bin ich und vor allem aber auch die Thuner Rapper, die sich doch jetzt auch stattlich gruppiert haben, haben dann angefangen, eben dieses 033 zu spreaden. Ist sogar so weit gegangen, dass ich es auf der Brust tätowiert habe, genau.
Ich wollte gerade fragen, ob du das noch irgendwo tätowiert hast.
Das habe ich auf der Brust. Natürlich mit einem kleinen Schuss Ironie, aber doch, es ist da, ich trage es herum.
Warum hast du so viele Tattoos? Also du bist ja schon ein bisschen ein... Wow, ich habe das in einem Video mal gehört, Picasso auf Drogen. Nein, aber du bist du bist ja wirklich voll mit kleinen Sachen.
Ja, ich, also das Tätowieren hat wohl so mit, ja, ich glaube mit 17 habe ich mein erstes gemacht.
Und also selber oder machen lassen?
Machen lassen, genau, nicht selbst gemacht. Und dann eigentlich lange nicht mehr. Ich glaub,
das so ein, war was, das erste?
Das war dieses kleine Dreieck auf dem Unterarm, das war da.
War das, wo Crow noch in war?
Crow habe ich nie gehört. Aber nein, ich war irgendwie, ja, wahrscheinlich fasziniert von Dreiecken, aber auch, da war halt diese ganze, ich muss es zugeben, das war halt sehr in. Da alle hippen Leute haben irgendwo ein Dreieck gehabt und so. Und ich fand dann so, ja, eigentlich ist es wirklich noch cool. Und das ich sagte dann immer, es symbolisiert meine Familie, also Vater, Mutter, Bruder. Das ist so das Dreieck. Und dann kam immer die Frage, ja, wo bist denn du? Und ich sagte dann immer, ja, es ist ja auf mir drauf. Ich muss ja nicht in dieser Konstellation auch noch irgendwie einen Platz haben. Genau, und dann ging es irgendwie, so 3 Jahre später kam, ich glaube 3 Jahre später, kam dann die Nächsten oder das Nächste und dann war ich wie angefixt. Und dann ging es los. Und ja, jetzt sind es doch, ich habe aufgehört zu zählen, aber es sind doch viele geworden, ja. Teilweise haben sie eine tiefere Bedeutung, teilweise überhaupt nicht. Teilweise war es wirklich so, Das finde ich auch noch witzig. Komm, wir machen das auch noch.
Genau. Welches hat eine tiefere Bedeutung?
Also ja, das Dreieck auf jeden Fall, weil es auch das erste war. Dann haben wir hier auf demselben Abend diese Füllfeder gekreuzt mit einem Schlagzeugstock. Das hat halt so eine tiefere Bedeutung, weil ja, das so das darstellt, was ich eigentlich bin. Ich bin Musiker, spiele Schlagzeug und ich schreibe. Dann wahrscheinlich auch das Falco-Tattoo hier. Ich bin ein großer Falco-Fan. War immer, ist ein großes Vorbild von mir auch. Dann gibt es bestimmt noch mehr. Also ich habe auf dem Oberarm noch ein Tattoo, auf dem eine Pistole in einem Plastiksack ist. Das ist so eine Hommage an meinen Vater. Er war Polizist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich muss seinen Namen nicht nennen. Er musste alle Jahre so obligatorisch schießen gehen halt. Und, aber er hat eigentlich, also er war dann so Polizist also Chef, sage ich jetzt einfach mal so, und war halt im Büro und nicht mehr so mit Uniform und so. Und er hat dann seinen Halfter verloren für seine Waffe. Weil die hat er irgendwo in einem Schrank eingeschlossen gehabt, hat die nicht gebraucht, außer einmal im Jahr. Und dann hat er sie so, hat die Waffe natürlich gesichert, aber so in einen Plastiksack getragen zu diesem Schießen, genau. Und das ist so, das hat auch eine tiefere Bedeutung, weil ich es einfach witzig finde. Und ja, es hat noch viele mehr. Also ich habe auch ein Tattoo auf der Brust, das auch mein Bruder hat, genau dasselbe. Es gibt so ein paar, die wirklich eine tiefere Bedeutung haben.
Bist du der Jüngere oder der ältere Bruder?
Der Jüngere. Mhm. Ich bin 3 Jahre jünger, genau.
Was habt ihr für eine Beziehung zueinander?
Ich würde sagen, jetzt eine sehr gute. Wir haben uns, als wir Kinder waren, sehr gut verstanden. Es war so wie ja halt der größere Bruder, du schaust zu ihm auf, du unternimmst alles mit ihm, teilst teilweise auch das Zimmer. Und dann, als er so in die, sagen wir mal, so in die Oberstufe kam, war plötzlich der kleine Bruder nicht mehr ganz so cool. Im Gegenzug auch der große Bruder vielleicht nicht mehr ganz so cool. Interessen sind auseinandergedriftet, irgendwie ich bin halt mehr auf die künstlerische Seite gekommen, hab Musik gemacht, hab auch Leute gefunden, die dieselben Interessen haben, und er ja, hat sich in eine andere Richtung entwickelt, und erst so vor ein paar Jahren haben wir dann plötzlich gemerkt, hey, der andere ist eigentlich voll in Ordnung so. Und jetzt sind wir eigentlich wie beste Freunde, könnte man so sagen. Also wir unternehmen viel gemeinsam mit, zum Beispiel jetzt eher mit meinen Freunden, seine Freunde, finde ich auch total okay, aber die sind dann eben älter, haben teilweise schon eine Frau und so und vielleicht sogar schon Kinder, das weiß ich jetzt gar nicht, und sind dann eher so ruhiger, gesetzter.
Konservativer
so.
Bürger.
Ja, genau, ja. Könnte man sicher auch so sagen, genau. Und mein Bruder kommt jetzt oft mit meinen Freunden irgendwie für irgendwas. Und das finde ich schon jetzt sehr schön. Das ist auch schön für meine Eltern, die lange Zeit so Angst gehabt haben, dass wir uns nie mehr verstehen oder so. Die haben jetzt richtig Freude daran, so, dass die Brüder sich gut verstehen.
Bist denn du so ein bisschen ein schwarzes Schaf in der Familie, insofern, dass du so der Künstler, Kreative bist? Wenn du sagst, so dein Vater war Polizist und dein Bruder ist auch nicht gerade der Künstlertyp oder so?
Ja, schwarzes Schaf vielleicht so ein bisschen, aber nicht in einem sehr negativen Sinne. Also gerade meine Eltern hatten eigentlich immer Freude daran. Oder sagen wir so. Also
sind sie auch künstlerisch tätig?
Nein, gar nicht. Also ich bin schon der Erste, ich bin glaube ich auch der Erste in meiner ganzen Familie, zum Beispiel mütterlicherseits, der studiert. Also es gab es wie nicht, bis ich kam. Und ich glaube so meine Eltern, oder besonders mein Vater, fand dann vor allem Gefallen daran, oder checkte so richtig, was das eigentlich alles soll mit dieser Kunst und Musik und Schreiben und so, als er mich zum ersten Mal wirklich so auftreten sah. Ich glaube, vorhin war das so mehr, ja, ich bezahle jetzt halt diesen Schlagzeugunterricht, aber was ist dann eigentlich das Endresultat? Und als er mich dann das erste Mal sah auf einer Bühne mit deiner eigenen Band, war dann schon so, ah, oh, wow, krass. Dorthin ist mein Geld geflossen, oder?
Das kenne ich ein bisschen. Das war bei meinem Vater, glaube ich, auch ein bisschen so, dass ich komme nicht aus einer wahnsinnig kreativen Familie, aber trotzdem war das dann irgendwie, wenn ich etwas gemacht habe oder irgendwo Fotografien ausgestellt oder so, hat dann mein Vater als gerne so einen Zeitungsartikel, wo dann irgendwie die Vernissage promotet wurde, hat er dann anderen gezeigt und gesagt, schau, das ist mein Sohn, das ist doch
Ja. Genau, das kenne ich sehr gut. Also jetzt werden Zeitungen immer durchforstet, es gibt Zeitungsschnipsel überall bei meinen Eltern zu Hause. Das ist schon sehr, sehr schön eigentlich, dass sie jetzt so merken, okay, ja, da ist wirklich... Und jetzt sowieso, also jetzt haben sie ja auch gemerkt, ich lebe ja zu einem gewissen Teil davon, dass es mir ernst ist. Und auch als ich habe ja zuerst literarisches Schreiben studiert in Biel an der Hochschule der Künste in Bern. Und da war zuerst schon so, okay, der Sohn macht eine Banklehre, es gefällt ihm aber überhaupt nicht, macht sie aber fertig und dann geht er Literatur studieren und will Autor werden. Und zuerst war das auch ein bisschen so, oh, okay, müssen wir jetzt ihn das Leben lang durchfüttern oder was? Und dann waren sie aber doch sehr stolz, weil sie so fanden, okay, wow, da kommen nur irgendwie 15 Leute rein pro Jahr und er hat Lesungen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das abgebrochen, das Studium. Und dann war das schon so, für meinen Vater war das dann ziemlich schwer, weil...
Und da warst du wie alt, als du das abgebrochen hast?
Wie alt war ich da? Ich glaube, ich habe mit ungefähr 19 angefangen. Ich war wohl so 22. Ich habe anderthalb Jahre studiert. Ja, warte, das war 2050, doch 22 war ich, 22. Und das war dann schon so für meinen Vater so, ja, oh, jetzt habe ich allen schon gesagt, er wird Schriftsteller. und ja, was passiert jetzt und was macht er denn jetzt? Und ich habe dann halt einfach, ich habe sowieso immer irgendwelche Jobs gehabt. Ich habe immer irgendwas gemacht und habe mich über Wasser gehalten.
Aber hat dich denn das gestresst, dass deine Eltern so etwas von dir erwartet haben?
Nein, eigentlich gar nicht. Also ich wusste schon da, die also kriegen sich wieder ein, ist übertrieben. Sie haben mich auch da wieder unterstützt. Also es war nie so, dass sie irgendwie enttäuscht waren oder so. Es war mehr so, ich glaube, sie hatten auch so ein bisschen halt auch Angst so um ihren Sohn, was ja auch total verständlich ist. So, ja, eben so ein Studium abzubrechen ist ja schon irgendwie, das klingt schon so hart. Aber sie haben dann auch eingesehen, dass es halt auch nichts bringt, sowas durchzuziehen, wenn man nicht voll dahinter steht. Also es war eigentlich dann nicht ein Problem. Es war, glaube ich, mehr so eine gewisse Existenzangst um den Sohn. Aber da ich ja eine Lehre gemacht habe, konnte ich immer wieder auf den Job zurück, wenn das sein müsste. Und deshalb waren sie eigentlich, sie haben mich nie unter Druck gesetzt. Sie haben mich dann auch, als ich habe dann 1000 Sachen gemacht. Ich habe in einem Schuhladen gearbeitet und dann kam
das
sie
war, einfach als du in der Wege gewohnt hast. Also du musstest dort schon deine Miete zahlen.
Genau. Ich bin dann schon lange ausgezogen.
Das war ja auch dein Druck dann irgendwie, oder?
Ja, also ich hatte eigentlich nie Angst, weil ich hatte eigentlich schon ziemlich früh mal diesen Job im Mokka. Ich habe mit 18 dort begonnen und dann hatte ich immer, und da konnte ich einfach wie mehr Schichten übernehmen oder weniger. Und wenn ich wusste, ja, jetzt brauche ich wieder mehr Geld, habe ich mehr Schichten übernommen. Aber damit ich so ein bisschen Struktur hatte, habe ich dann, ich habe in einem Schuhladen gearbeitet. Ich habe in einer Tubenfabrik gearbeitet, wo man wirklich so Zahnpasta-Tuben hergestellt hat und so.
Am Fließband?
Nein, im Einkauf, im Büro, das schon. Aber das war total spannend und das war dann immer eigentlich auch okay für meine Eltern, wenn sie sagen so, ja okay, er verdient ja sein Geld. Sie haben mich immer ein bisschen unterstützt, finanziell noch eigentlich ziemlich lange, weil sie haben auch Kinder zu lange gekriegt. Die habe ich dann einfach, haben sie mir wie direkt weitergegeben. Das war wirklich schön, bin ich sehr dankbar. Weil ich viel verdient habe ich nie. Also weißt du, auch jetzt nicht. Also ich komme mit ziemlich wenig Geld. Hoppa, mit ziemlich wenig Geld durch. Also das ist eigentlich. Und das sehen sie jetzt auch, weil auch nach meinem Studium jetzt, ich habe Kommunikation jetzt gerade abgeschlossen, könnte ich wohl in irgendeine, weiß ich nicht was, große Firma gehen und viel Geld einkassieren. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich will einfach das machen, was ich Bock drauf habe. Und das ist jetzt halt nun mal in der Musikbranche zu arbeiten und von der Kunst zu leben. Und das wirft halt nicht so viel ab. Und das ist jetzt wirklich schön, dass meine Eltern, die haben das voll gecheckt. Also sie sind halt so, ja, lieber, er steht jeden Tag glücklich auf, als es kackt ihn an und er zieht dafür viel Geld ab.
Was bedeutet denn Geld für dich?
Ich glaube, so als Kind, Jugendlicher hatte ich ein sehr schlechtes Verhältnis zu Geld. Wenn ich hatte, gab ich es aus. Egal für was. Und jetzt bedeutet es mir nicht so viel. Also ich, logisch ist es gut, wenn man es hat, wenn man auch eine Sicherheit auf der Seite hat und weiß, ja, falls irgendwas kommt, ich habe da noch ein Pölsterchen, aber es bedeutet mir eben nicht so viel. Also auch wenn ich im Ausgang bin mit Freunden oder so, bin ich oft der, der sagt, komm, ich lade euch ein, obwohl ich jetzt vielleicht auch weniger Geld habe als gewisse Freunde, aber ich finde es einfach so, wir verbringen eine gute Zeit zusammen und wenn jetzt meine 20 Franken dazu beitragen zu dieser guten Zeit und wir uns nochmal eine Runde Bier gönnen, dann ist das doch voll okay.
Hast du so ein bisschen einen YOLO-Gedanken, Alter?
Vielleicht ein bisschen, ja. Vielleicht, ja. Ja, also, könnte man vielleicht schon so sagen, ja. Ich meine, ich habe nicht viel Geld, ich versuche ein bisschen was auf die Seite zu legen, aber wieso es nicht ausgeben für Dinge, die dir gefallen? Das muss überhaupt nicht materiell sein, das kann irgendwas sein. Und ich finde schon, ja, ich bin jetzt 26, und ich möchte mein Leben eigentlich jetzt auch schon leben. Klar, später auch noch, aber ja.
Und du hast ja jetzt gesagt, du hast das Studium abgeschlossen. Das heißt, du bist jetzt wirklich seit September das erste Mal im Leben, wo du wirklich nur arbeitest und nicht irgendwie noch in der Ausbildung steckst oder so. Mhm. Seit 2 Wochen eigentlich.
Genau. So. Ja, also ich habe wirklich dann die Note meiner Bachelorarbeit erst vor 2 Wochen erhalten. Oder sogar erst letzte Woche habe ich noch ein bisschen bibbern müssen, genau. Und ja, das ist genauso. Es ist ein cooles Gefühl. Einerseits mal wirklich nur das zu machen, was einem gefällt. Logisch gibt es dann in diesen Strukturen, sei es auf dem Job oder sei es, ja, ich schaue jetzt die Kunst auch mal so als Job an. Es gibt ja überall immer kleine Sachen, die einem halt nicht so gefallen, wo man einfach durch muss. Aber grundsätzlich ist es schon ein gutes Gefühl, ja. Mhm. Und vielleicht hänge ich dann irgendwann mal noch einen Master an, aber das muss jetzt noch gerade nicht sein, ja.
Und so dieses, wie alt fühlst du dich? Du sagst, du bist 26, aber wie alt fühlst du dich?
Ich glaube, ich fühle mich jünger. Ich habe auch jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe, habe ich sicher noch so 1-2 Monate, in denen ich nicht checke, dass ich jetzt ein Jahr älter bin. Und dann immer sagen, also so, ich habe im Januar Geburtstag, ich habe sicher bis März gesagt, ich bin 25. So, bis ich dann gecheckt, aha, nein, ich bin ja schon 26. Und ich fühle mich schon ein bisschen jünger. Und ich glaube, ich... Leute schätzen mich teilweise auch jünger, rein von meinem Äußeren.
Wie alt? Also
ja, vielleicht so 2 Jahre jünger, vielleicht so 24. Und ich, ja, also ich fühle mich teilweise sicher wie 26, aber oft fühle ich mich auch, sehe ich Leute, weißt du, die auch 26 sind und ich habe so das Gefühl, die sehen viel älter aus als ich. Das ist so das, was ich oft das Gefühl habe. Oder ich lese so von irgendjemandem, keine Ahnung, von einem erfolgreichen Künstler oder einem Geschäftsmann, Geschäftsfrau, was weiß ich, und dann steht da so, ja, 27 und denkt so, oh, wow, die sind nur 1 Jahr älter als ich, so, shit.
Stresst dich das dann oder gar nicht?
Nein, eigentlich nicht, weil wenn ich dann ganz ehrlich bin zu mir, muss ich schon sagen, ja, ich habe ja eigentlich auch schon vieles erreicht, weißt du, es ist ja, ich bin ja nicht nirgends, es ist ja, andere sind vielleicht 26 und ja, haben einfach ihren Job und gehen tagtäglich arbeiten und wieder zu Hause und haben vielleicht ihr Hobby oder gehen ins Fitness, was voll okay ist.
Und an was denkst du, wenn du sagst, du denkst, dann du hast ja auch schon einiges erreicht, an welche Abschnitte oder Dinge im Leben denkst du dann?
Ja, es sind einerseits halt die Erfolge, sage ich jetzt mal, in zum Beispiel in der Slam Poetry, wo ja wirklich unumstritten sind, dass du eben irgendwie U20 Schweizer Meister geworden bist, dass ich dann dieses Jahr ja auch in der offenen Einzelkategorie Schweizer Meister geworden bin. Das sind so Erfolge, die, ja, Logo, es ist halt in einer kleinen Sparte, aber trotzdem hatte ich da meinen Erfolg und ich bin stolz auf das, auf jeden Fall. Ich gehe nicht damit prahlen, überhaupt nicht.
Aber im Lebenslauf sieht es gut aus.
Ja, total. Ja, oder auch das Studium. Ich glaube, der Studiumsabschluss, auf das bin ich stolz, aber genauso auf den Abbruch, weißt du, weil irgendwie das brachte eigentlich auch sehr viel Mut, zu sagen, hey, nein, das ist nicht mein Ding, ich höre jetzt hier auf und mache wirklich das, was mir gefällt, und schau mal nur zu mir und höre nur auf mich. Das sind schon so Dinge, auf die ich eigentlich so mit einem gewissen Stolz zurückblicke, aber auch ja, vielleicht nicht, dass ich, ja, dass ich seit Jahren mit den gleichen zwei Jungs in der Band zusammenspiele und das ist immer noch mega cool und so. Und da haben wir gerade am Freitag ein Album rausgebracht. Das sind alles so Dinge, auf die ich sehr stolz bin und auf die ich dann auch gerne zurückblicke und sagen kann, ja, hey, okay, schau, ich habe ja nicht nichts gemacht, ich habe sehr viel gemacht schon.
Wieso hast du vielleicht mehr gemacht wie andere in deinem Alter?
Ja, ich glaube...
Du hattest ja nicht mehr Zeit.
Ja, genau. Stimmt. Ja, vielleicht, weil ich glaube, ich bin dort so auch ein bisschen ein Freak, weil ich eigentlich, ich mache einfach alles. Wenn mir was gefällt, dann stürze ich mich voll rein. Und es sind halt 1000 verschiedene Sachen, wie du schon gesagt hast, 1000 Sasa. Und das ist halt vielleicht sowas, dass andere mehr machen, ist vielleicht so das Abwägen, so, ja, habe ich überhaupt Kapazität für das? Habe ich überhaupt Zeit? Habe ich überhaupt dann die Energie auch? Und ich bin jemand, der schnell für was zu begeistern ist und schnell mal sagt, ja, ey, voll, da gehen wir jetzt voll rein und bin ich voll dabei. Und dann ziehe ich es aber auch durch und das ist mir oft schon zum Verhängnis geworden, dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, es reicht gar nicht für alles. Ich habe eben nicht mehr Zeit als andere, aber ich muss das irgendwie noch fertig kriegen oder so. Aber ich bin schon so ein Typ mit der Einstellung, das geht schon irgendwie, das haut hin, wenn wir es so und so und so machen. Ich glaube, ja, deshalb habe ich wahrscheinlich schon mehr gemacht als andere. Oder weil ich mich vielleicht nicht einfach so zufrieden, ich glaube, ganz viele Menschen geben sich einfach zufrieden mit deinem Status quo und finden so, ja, es ist ja schon gut, weißt du, ja, ich habe da meine 4000 Franken und der Typ, der neben mir sitzt, nervt mich zwar und der Chef ist ein Arschloch, aber eigentlich ist es ja okay. Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte halt wirklich so ein Optimum in allen Belangen irgendwie.
Aber genau. Für dich selber, nicht für die anderen. Oder schon auch für die anderen.
Ja, schon. Ich möchte schon, dass es allen irgendwie, dass für alle irgendwie stimmt, ja. Das auf jeden Fall. Ich bin sehr kompromissorientiert. Das auf jeden Fall. Also ich schaue nicht nur zu mir, das auf keinen Fall.
Bist denn du aber jemand, der lieber Sachen alleine macht, wie jetzt eben das Poetry Slam, oder dann auch irgendwie mal mit anderen zusammen, weil das ist ja auch etwas, du sagst, etwas durchziehen dann auch ein Projekt, das ist ja, wenn man alleine das macht, dann geht das ja vollkommen, ich kenne das eben auch, ich mache das wahnsinnig gerne, Dinge alleine irgendwie, wo ich wirklich auch nur, wo ich involviert bin und selber alles irgendwie bestimmen kann oder wie, es hängt von mir ab, wie schnell es geht. Bei einem Projekt mit anderen Personen kannst du ja nicht immer alles steuern.
Genau. Ja, also einerseits liebe ich es natürlich, in Interaktion zu sein mit anderen Menschen. Also ich bin eigentlich immer für Dinge zu haben, bei denen andere involviert sind. Aber es gibt schon Sachen, bei denen ich sage, hey, ich mache es besser einfach kurz selbst. Dann weiß ich, wie es gemacht ist. Dann weiß ich, wann es gemacht wird. Aber es sind dann oft auch administrative Dinge, bei denen ich einfach sage, hey, komm, lass uns das. Oder auch bei der Band ist es eigentlich dasselbe, wenn man jetzt die Band als, wir sind drei Menschen, wenn man uns jetzt einfach als ein Ding ansieht, dann haben wir schon oft so uns überlegt, so, ja, muss das wirklich jemand anderes für uns machen? Oder machen wir das nicht einfach am besten, macht das jemand von uns? Weil es dann eben, wir haben dann keine Deadline oder einfach die wir uns selbst setzen. Und es wird dann genauso gemacht, wie wir es auch wollen. Aber sonst finde ich es schon, also auch wenn jetzt Slam Poetry eigentlich, ja, wenn ich da einzeln auftrete, ist es schon das Coolste, auch da halt in Interaktion zu sein, sei es mit dem Publikum, sei es mit Musikern, also ich trete ja auch mit Musikern auf, oder einfach in der Gruppe, also wir machen die Auftritte mit Tun ist nirgends beispielsweise viel mehr Spaß als die alleine, weil dann hast du drei Poeten und zwei Musiker und dann kannst du mit diesen interagieren und kannst hier mal noch irgendwas improvisieren und ich glaube schon, dass der Mensch das auch irgendwie braucht, so diese, ich glaube durch Interaktion entstehen dann auch weitere Geschichten, weil sonst, also ich habe das auch nie so ganz gesehen, wenn jemand schreibt, dass er dann immer nur so für sich in seinem Kämmerlein sitzt. Das, da, dann kannst du ja gar nichts erzählen.
Wo schreibst denn du?
Überall. Also schon oft zu Hause halt. Ich bin jetzt ein Mensch, der mittlerweile ziemlich gut zu Hause arbeiten kann. Ich hatte auch so eine Zeit, in der ich immer irgendwo hin musste, auch zum Lernen während des Studiums. Und jetzt dann irgendwie habe ich es dann geschafft, mich nicht permanent abzulenken, sei es mit YouTube, Instagram oder was auch immer. Aber ja, das Coolste ist schon, wenn du halt irgendwo hinsitzt, einfach mal. Und dann
Gesundheit.
Entschuldigung. Irgendwo hinsitzt und dann einfach mal schreibst. Also ich bin vor ein paar Wochen war ich in Paris, einfach mal so für mich alleine. Und dann bin ich so ganz romantisch, bin ich so in den Jardin der Tuileries gesessen und habe einfach mal drauf losgeschrieben, was so passiert und so. Und das ist dann schon, das ist dann schon sehr cool, ja. Das macht schon sehr Spaß. Aber sonst eigentlich überall. Also Notizen passieren eher tagtäglich im Stundentakt eigentlich und dann oft einfach auf dem Smartphone, sei es in der Tram oder im Bus oder im Zug oder auf dem Fahrrad, egal.
Jetzt noch kurz eine Frage, in welcher Konstellation wohnst du momentan? In einer WG?
Genau, wir sind zu zweit, genau.
Ja. Okay.
Allerdings ist er selten zu Hause und ich bin auch nicht so viel zu Hause. Deshalb sehen wir uns gar nicht so oft, aber es ist eigentlich voll gut. Also wir sind sehr gute Freunde und das passt super.
Gut, ich wollte das nur kurz geklärt haben. Zurück zum anderen, von wo nimmst du deine Kreativität her? Also du hast gesagt, du sitzt einfach irgendwo hin, aber irgendwie, was fällt dir denn speziell auf für deine Texte oder so? Was sind so Themen, die dich begeistern für die Kreativität? Und einerseits, noch kurz, du hast ja einerseits die Slam-Sachen, die du machst und den Text verarbeitest und dann hast du ja die Musik, wo ihr ja auch wieder kreativ seid und dann am besten machst du ja zwei verschiedene Dinge und tust ja nicht einfach die Slam-Texte dann noch mit deiner Band musikalisch verarbeiten.
Ja, also, witzig ist, Slam-Texte sind eigentlich oft Alltagsbeobachtungen bei mir, also und auch dort sind es dann oft Interaktionen zwischen anderen Menschen, die ich beobachte. Also irgendwelche Gespräche, die ich mitschneide, im Zug oder wo auch immer, und die dann irgendwie so versuche zu verpacken. Gerne noch. Wir sind hier am Salbei-Tee trinken, ist wunderbar. Genau, wo war ich? Inspiration, Kreativität. Ja, da ist es schon oft so, dass ich, Dankeschön, dass ich einfach mal mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehe und dann versuche irgendwie eigene Geschichten aus schon bestehenden kleinen Geschichten zu schreiben. Also ich habe jetzt durch den Sommer habe ich in einem kleinen Restaurant in einer Badeanstalt gearbeitet. Ich habe da alles gemacht.
So. In Basel?
Nein, in Steffisburg. Das ist gerade bei Thun. Und einer meiner besten Freunde hat dort das Beizli übernommen und ich habe dann dort an der Fritteuse gestanden, am Kiosk und so weiter und so fort und habe dort ja, einfach so ein bisschen ausgeholfen halt. Und dort habe ich das ja noch nie gemacht, es war eine völlig neue Situation und habe dann auch einfach so Gesprächsfetzen mitgeschnitten und daraus ist jetzt auch ein Slam-Text entstanden, der jetzt so in der Überarbeitungsphase ist, aber den ich dann sicher bald auch auf die Bühnen bringen möchte.
Um was geht's in dem?
Ja, ich bin mir beim Schluss noch nicht so ganz sicher, aber es fängt so an, dass, kennst du diese Slush-Puppy-Getränke, diese ja, Eis? Ja,
die rot-blau.
Ja, genau. Es geht eigentlich darum, dass es war schon ziemlich Ende Saison und jemand musste die halt putzen. Und genau in diesem Moment, als der Chef fragte, wer die putzen könnte, hatten dann plötzlich alle ganz viel zu tun. Und dann blieb es an mir hängen. Und dann ist es halt so, einerseits dreht es sich so um diese blöde Maschine, die ich jetzt putzen muss. Und dann kommen mir immer wieder Dinge in den Sinn. Und dann höre ich eben auch so Gesprächsschnipseln, wie halt so typische Strandbad-Schnipsel, weißt du, so, Mama, ich muss aufs Klo, so, das Kind, das im Kinderbecken sitzt und dann plötzlich halt nicht mehr aufs Klo muss, weil es dann halt schon ins Bad gemacht hat, halt so diese Sachen und, aber ich bin mit dem Schluss, dann bin ich noch nicht ganz zufrieden, dann werde ich sicher noch überarbeiten. Und das noch, die ganze Frage noch abzuschließen, die Texte für die Band, die auch ich schreibe, also ich schreibe vor allem die Lyrics. Klar bin ich auch am musikalischen Prozess beteiligt, aber weniger, weil ich mich nicht so gut auskenne, musikalisch wie
du
meine.
Du bist der Schlagzeuger, genau. Du musst den Rhythmus machen.
Genau, also der typische Drummer, der sich nicht so gut auskennt jetzt mit den Tönen. Also ich kann schon sagen, naja, gefällt mir besser, wenn du da ein bisschen hoch gehst oder runter. Ich kann jetzt nicht sagen, na, spiel doch dort lieber, keine Ahnung, C Major 7, wenn es das überhaupt gibt, kein Plan. Und da schreibe ich die Lyrics und da sind es oft Dinge, also sind es oft auch viel ernstere Themen, die mich irgendwie beschäftigen. Das, und die Texte sind dann auch viel kryptischer, weil auch lyrisch und englisch. Und da kann ich irgendwie, genau, da bin ich auf eine Art irgendwie offener, also gebe viel mehr eigentlich Preis, aber es ist dann eben doch nicht so offen, weil man es dann gar nicht so checkt, um was es wirklich geht. Und das macht einerseits enorm Spaß, weil ich kann mir dann gewisse Dinge von der Seele schreiben, ohne dass vielleicht Leute gerade checken, so fuck, da geht's ja um das. Und das finde ich schon noch spannend. Und ich bin ja dann auch nicht der das singt. Es ist dann immer noch so ein Transport von mir zu Jan, der das dann singen muss, darf. Und es ist dann auch immer witzig, weil ich muss ihm dann immer, also wir gehen dann Zeile für Zeile durch und ich erkläre ihm dann, was ich damit meine. Und das ist wirklich spannend so. Und er hatte noch nie ein Problem damit. Also ich finde es dann immer so, ja, voll, kann ich dahinter stehen, fühle ich. Und wir sehen uns sowieso so als eins. Und dann ist es eigentlich ziemlich schön, wenn er meine Texte singt.
Du hast ja eben mit diesen vielen kreativen Projekten, du hast noch, das haben wir noch gar nicht gesagt, eben selber auch einen Podcast. Hast du dann als, weil du jetzt eben, wenn du unterwegs bist und du erlebst etwas oder du hast eine Thematik im Kopf, überlegst du dir dann auch, okay, du möchtest sie gern umsetzen, für welches Medium ist es bestimmt, weil du ja dann irgendwie die Möglichkeit hast, in einem Podcast über dieses Thema zu reden, du hast die Möglichkeit, es ernsthaft in einem Lied zu unterzubringen oder du hast die Möglichkeit, einen Slam-Text zu schreiben, also...
Das ist eine spannende Frage, das habe ich mir noch gar nicht so krass überlegt.
Weil ich habe ja zwei Podcasts, ich habe ja auch so einen Laber-Podcast und ich habe einen, diesen
ernsten. Das ist jetzt nicht der Laber-Podcast.
Das ist nicht der Laber-Podcast, das ist der ernste, in dem du bist. Okay. Nein, der Laber-Podcast, das mache ich mit meinem Kollegen Tim zusammen. Und dann habe ich halt auch irgendwie noch das Medium Fotografie und probiere als irgendwie, oder das Multimediale zu nutzen, so ein Event zu fotografieren, aber im Podcast noch darüber zu reden. Oder also,
okay, und das sind dann wirklich so bewusste Entscheide. So,
ja, irgendwie
schon. Du greifst was auf und dann weißt du, genau das bespreche ich im nächsten Podcast oder das findet in meiner nächsten Fotoserie irgendwie Platz.
Ja, das finde ich schon, ja.
Ich glaube, da bist du reflektierter als ich. Also bei mir sind es wahrscheinlich sehr impulsive Momententscheide, so im Sinn von, das finde ich cool, da schreibe ich jetzt, fange ich gerade einen Text an. Oder das passt gut für einen Slam-Text. Und bei den Lyrics ist es dann oft so, dass wir schon Musik haben, die zusammen im Proberaum entstanden ist und ich dann so schaue, was löst die denn bei mir aus. Das ist oft ein Weg, so die Lyrics zu schreiben, aber es gibt dann schon auch die andere Situation, in der ich wirklich was in mir habe, das mich sehr beschäftigt und ich dann die Lyrics schreibe und dann schauen wir, was würde da für Musik dazu passen. Aber oft lasse ich mich da von der Musik leiten und im Podcast, da muss ich ganz ehrlich sein, das ist einfach nur ein Laber-Podcast. Also wir kommen schon und sagen, ja, ich habe noch das Thema und wir könnten noch über das sprechen, aber ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast. Wir enden dann immer irgendwo. Es gibt dann schon so ein Überthema, das wir irgendwie versuchen zu halten, aber es ist dann irgendwas und es ist oft auch ziemlich chaotisch, das Ganze. Früher waren wir noch strukturierter und jetzt ist es
mit einfach. Mit wem so, machst du das zusammen?
Mit Nico Franzoni. Er ist, man kennt ihn auch von Watson. Er ist
Franzoni Hösli.
Franzoni Hemmige.
Hemmige. Genau. Hösli hat er.
Genau, also Hösli hat er meistens an. Genau, das ist so dann wirklich das Laberding. Das macht extrem Spaß. Und das machen wir eigentlich alle zwei Wochen, versuchen wir, manchmal reicht es nicht. Wir sind jetzt auch schon so weit, dass wir nicht am selben Ort aufnehmen. Also wir nehmen dann so über das Internet auf. So.
Das haben wir auch einmal gemacht, genau.
Das ist schon noch spannend. Dann ist es dann wie ein Telefonat. Mhm. Und dann hat es halt auch so diesen Mut von, man muss kurz so ein bisschen, wie sagt man, so aufholen, was gerade so passiert ist im Leben vom anderen. So. Weil wir sehen uns nicht so oft. Und dann ist es wirklich so wie, hey, alter Freund, wie geht's dir? Was hast du so getrieben in den letzten 2 Wochen? Und das ist dann auch für uns beide so auf persönlicher Ebene sehr spannend. So.
Aber du hast ja dann doch auch irgendwie ein Programm in der Woche. Du könntest theoretisch eine Woche voll mit Marco Gortner füllen, insofern, dass du an einem Abend einen Slam vorträgst, an einem Abend mit der Band auftrittst, an einem Abend bist du ja bei Radikalis, noch über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Mhm. Du bist bei Radikalis und du hast als Praktikant dort angefangen und jetzt bist du dort festangestellt und bist Manager von einer Band, oder?
Ja, also ich mache hauptsächlich Bookings für diverse Bands, genau.
Und da machst du du hast ja dann bestimmt so ein paar Bands.
Genau, ich habe so einen Roster mit Bands. Da ist zum Beispiel die Basler Band Hank, da mache ich das Booking und auch Seitensprung. Die sind ja die.
Same, same.
Genau, sind ja genau die gleichen Leute dahinter. Ich mache das Booking für Fiona Kaweng, eine Sängerin aus Chur, Singer-Songwriterin. Das sind die Rooftop Sailors, eine alternative Rockband aus meiner Heimatstadt, aus Thun. Ich helfe mit so ein bisschen im Management von Melody Symphony, der Beatmaker, Producer, ich weiß gar nicht, wie man ihn so genau einordnen kann. Da helfe ich einfach mit im Management, bin aber nicht federführend. Es sind neue Bands dazugekommen, ganz neu mache ich das Booking auch von einer Basel-Band, Raincoast, die man hier sicher kennt in Basel. Dann gibt es auch noch internationale Künstler, für die ich das Booking mache. International Music, sehr benennend, dieser Name. Ankati Koi, genau, das sind so die Künstler, für die ich, oder mit denen ich zusammenarbeite. Es hat noch ein paar mehr, es tut mir leid. Die habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber es sind noch ein paar mehr. Aber genau.
Aber hast du grundsätzlich eine chillige Woche oder immer eine stressige Woche? Ich kann das nicht so ausdrücken, ich kann mich in das reinversetzen, dass man viel macht, aber irgendwie ist es dann doch als nicht so viel. Es hört sich nach viel an, aber ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir? Ist es wirklich so sehr viel, oder?
Es ist viel, ja.
Es ist viel.
Aber ich mag es irgendwie. Ich versuche gerade meinen Pullover auszuziehen und weiterzusprechen.
Also, dann hole ich mal kurz mein Handy raus in der Zeit.
Boah, ich habe es schon geschafft.
Nachher kommen noch Fragen. Oh. Ich habe auf Instagram nämlich Fragen.
Oh, oh.
Und es gibt genau
von Leuten.
Ja,
von
ja. Leuten, aber es gibt genau jemand, wo eigentlich nur Fragen gestellt hat. Und das passt eben gut rein, weil du hast sie gerade erwähnt.
Ah, okay, krass.
Sie heißen Hanky Boys auf Instagram.
Jetzt habe ich Angst.
Tatsächlich, Hank hat Fragen gestellt, ja.
Ja, was war deine Frage? Ob es stressig ist?
Ja.
Ja, es war auch schon stressiger. Also ich habe halt, als ich noch studiert habe, habe ich ja auch noch parallel gearbeitet und habe meine Auftritte gemacht. Und da bin ich eigentlich immer, ich hatte da in Winterthur gewohnt eigentlich, hatte aber auch ein Zimmer in Basel und war auch noch sehr viel in Thun. Und dann bin ich eigentlich immer zwischen diesen 3 Städten hin und her gependelt, habe dann irgendwie meine Auftritte gemacht, habe gearbeitet, versuchte meine Familie noch irgendwie zu sehen, die Freunde noch zu sehen und so. Und ja, da ist sicher auch vieles zu kurz gekommen, vor allem auch ich selbst. Also ich habe mir da viel zu wenig Zeit für mich genommen. Jetzt, dann hat es mal wie so einen Punkt gegeben, der wirklich, an dem ich wirklich angestanden bin und gemerkt habe, scheiße, das kriege ich nicht fertig. Und an dem ich mir dann bewusst gesagt habe, jetzt musst du einfach weniger machen, jetzt musst du halt einfach das Projekt halt, musst du sagen, hey, ich kann das jetzt nicht auch noch annehmen. Und jetzt ist es eigentlich ziemlich cool. Also jetzt habe ich zwar sehr viel los, ich glaube, andere Menschen würden immer noch sagen, hey, du spinnst doch, das ist viel.
Aber du hast keinen 100%-Job, das haben wir auch noch nicht geklärt. Du hast einen.
Genau, ich arbeite
70.
Ja, circa. Es sind so wie 60% fix und dann gibt es so wie 20% obendrauf, die eigentlich so, aber die ich mir ganz frei einteilen kann. Also ja, eigentlich 60 fix. Und aber ja, mit Auftritten und Proben und so weiter ist es dann natürlich, wäre es dann natürlich ein Pensum von mehr als 100%, würde ich wohl so sagen, weil wenn du dann alles ernst nehmen willst, eben auch die Slam-Poetry und auch die Musik, dann fängst du halt irgendwann an, das wirklich auch als Job anzusehen, nicht nur einfach als, ja, das ist mein Hobby und es macht ja eh Spaß. Das ist etwas, das ich sehr oft höre, so, ja, aber das macht dir ja Spaß. Also es, auch bei Gagenverhandlungen ist das oft so, dass das dümmste Argument, das ich höre, so, ja, also du brauchst wirklich so viel Geld. Ich meine, du machst das ja auch zum Spaß. Dann denke ich ja so, ja, hoffentlich macht dir dein Job auch Spaß. Du verlangst ja, oder du hast ja auch deinen Lohn und willst den und so. Und Logo, es macht mir eigentlich alles Spaß, was ich mache momentan. Und ich glaube, dort liegt dann oft auch die Gefahr. Du machst dann einfach alles, weil du findest, ja, es ist geil, es macht mir Spaß und. Und dann checkst du gar nicht, dass es eben so viel ist. Und darum musst du da oft versuchen, wirklich so ein bisschen abzugrenzen. Halt zu sagen, ja, das würde mir jetzt vielleicht Spaß machen, aber es reicht nicht auch noch in dieser Woche oder heute oder in diesem Jahr. Das ist dann so. Und, aber da wächst man auch rein irgendwie. Und ich glaube, ich kann mich schon viel besser organisieren als noch vor einem Jahr zum Beispiel.
Und wie organisierst du dich?
Ich schreibe mir einfach alles in meinen Kalender. Das ist mal so der erste Schritt. Wenn mich jemand fragt, hey, kannst du da, hättest du Zeit und so, dann schaue ich zuerst mal nach. Und dann, wenn ich kann, schaue ich mal, was habe ich sonst noch in der Woche und so. Und dann, schreibe ich es mir mal ein. Und wenn es Sachen sind, die ich sofort bestätigen kann, dann mache ich das fix rein. Und sonst mache ich so ein TBC, weißt du, to be confirmed, wie so bei Konzerten und so. Und dann weiß ich, da muss ich noch schauen, ob das wirklich geht. Und das ist so das eine, halt so der Kalender, der dann halt auch ziemlich voll aussieht, weil ich schreibe wirklich alles ein. Und andererseits bin ich so auch so ein, ich bin so ein SBB-App-Fanatiker. So, ich liebe es mir dort dann auch so schon 3 Tage im Voraus, so, weißt du, man kann ja so die Züge so speichern in der App, die man dann, auf den man dann wirklich gehen will. Und das mache ich dann auch. Und bin dann sehr, wenn dann der Tag X kommt, dann nenne ich vielleicht 3 Shows habe und wirklich so durch die ganze Schweiz tingeln muss, dann habe ich dann wirklich so, dann weiß ich so, ja, ich muss morgen nur noch die App öffnen und da stehen die Züge schon. Und also
lustigerweise. Planst du gerne?
Ja, total. Ja. Ich liebe Planen. Also,
ich auch.
Es macht wirklich Spaß. Und es gibt dann immer, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, jetzt zum Beispiel meine Freundin ist dann eher so lockerer drauf und also locker, ich bin ja auch lockerer, weißt du, so hat halt auch nicht so viele verschiedene Dinge los und sie nimmt mir dann oft auch ein bisschen Tempo raus, was perfekt ist für mich, dass so jemand da ist, der so sagt, ja, wir schauen dann mal. Und ich bin halt so, wie kannst du das sagen, wir schauen dann mal, wir könnten es doch jetzt fixen, lass uns doch das jetzt einfach abmachen. So, ja, nein, vielleicht, weißt du, vielleicht haben wir ja dann morgen gar keine Lust. Und ich so, ja, fuck.
Also das ist 1:1 das Gespräch, das ich auch kenne mit meiner Frau.
Genau, exakt, ja. Das ist dann so, und du bist so, ja, aber wieso jetzt nicht fixen, oder? Und das ist dann sehr spannend, weil ich möchte dann gewisse Dinge nur fixen, weil es mir Spaß macht, Sachen zu planen.
Mega.
aber ich weiß nicht, eben dann kennst du das. Das ist dann schon auch gut, wenn dann jemand da ist, der sagt, hey, komm, lass uns das einfach mal drauf ankommen.
Ich habe aber das auch gelernt, als ich dann mit meiner Freundin zusammenkam, auch irgendwie mal zu sagen, okay, es ist wirklich auch mal gut, einen ruhigen Tag machen, so, und auch mal irgendwie eben, wenn sie mich davon abhält, mal nicht irgendwas einzuschreiben für Samstagmorgen, dann auch einfach mal irgendwie gemütlich machen und auf den Flow-Me gehen oder sowas.
Genau. Ist heute ein gemütlicher Tag für dich?
Es geht. Ja, diese Woche ist, glaube ich, schon gemütlich, ja. Also ich habe natürlich diese Podcast-Gespräche, die ich mir frühzeitig plane, zum Beispiel mit dir. Aber ja, heute Abend machen wir noch Yoga. Also von dem her, also wir gehen ins Yoga. Das heißt, es wird gemütlich.
Oh, cool.
Ja, voll.
Toll.
Du bist als Slam-Poet, Poetry-Slammer, nicht so häufig auf Bühnen anzutreffen, sondern machst vor allem dieses Lesen für Bier. Ist das richtig so?
Ja, ich glaube, das ist das, was man wirklich mitkriegt, so. Weil das ist so mein Ding, so meine eigene Veranstaltung in Thun. Aber eigentlich bin ich schon sehr oft auf Bühnen. Nicht mehr, das gebe ich zu, nicht mehr so viel an Slams, weil ich halt sehr viele andere Anfragen kriege für was weiß ich, also es ist sehr divers dann. Firmenanlass hier, Geburtstagsfeier da.
Also nicht so für die Öffentlichkeit halt.
Ja, genau, es sind viele so halb private Anlässe. Und Slams, das ist mir auch aufgefallen, so, ich bin gar nicht mehr so viel einfach an Slams, so an diesen Wettbewerbs-Slams. Aber ich moderiere zum Beispiel auch noch ziemlich viele Dinge. Und das Lesen für Bier ist ja halt einmal im Monat und da mache ich auch so, weil es halt meine Veranstaltung ist, ich auch so ein bisschen der Promoter bin, mache ich halt manchmal auch so ein bisschen ein Tamtam draus, genau. Aber und halt einen normalen Slam, sag ich mal, irgendwo, weiß doch nicht, wenn ich jetzt nach St. Gallen fahre oder nach Olten, dann mache ich da nicht noch Werbung für, weil ich finde so, ja, da kommen ja eh Leute und die kommen ja nicht nur wegen mir. Oft kommen die einfach wegen dem Slam, oder? Das ist ja so. Also ich habe auch schon Leute getroffen, die mir so gesagt haben, ja, hey, wir reisen dir so ein bisschen hinterher. Und dann bist du so, what the fuck? Es gibt Leute, die Slam-Poeten nachreisen, so, shit. Das wusste ich gar nicht. Aber sonst, ja, ich glaube, man kriegt gar nicht so viel mit von den Auftritten, die ich mache, genau. Mhm. Aber ich promote es auch nicht mega. Das ist vielleicht auch noch das, ja.
Trotzdem hast du einen spannenden Instagram-Account.
Dankeschön.
Ja, danke. Sehr individuell. Ja, wie du selber, du hast ja schon so ein bisschen ein Corporate Identity, oder? Für dich entwickelt.
Ja, genau. Ich glaube, das Corporate Identity, jetzt meines, das Marco Gutner, ist so ein bisschen so embrace your flaws vielleicht so. Also ich mache dann auch sehr gerne Fotos oder Videos meines Doppelkinns oder poste wirklich auch, ich poste ja vor allem Stories, auf denen ich dann vielleicht nicht so vorteilhaft
aussehe. Aber ich meine auch so dein Auftreten.
Ja, das ist das.
Ist wiedererkennungswert.
Definitiv, ja.
Ist das bewusst?
Ja, also am Anfang, das finde ich eben noch das Schöne, da bin ich irgendwie froh drum, ist so, es ist so organisch, ist das so gewachsen. Also ich habe mir am Anfang gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil ich so finde, ich möchte das auch nicht so sehr, weißt du, so meine Bühnenperson von der normalen Person trennen. Es gibt ja diese Slam-Poeten und Poetinnen, die wirklich so ihre Bühnenrolle haben und dann einfach immer in der sind. Und bei mir sind die gar nicht so unterschiedlich. Aber logisch gibt es dann immer wieder so Sätze von mir, die halt immer wieder gleich kommen. Oder auch, wahrscheinlich auch, wie ich mich kleide. Das ist halt so, ja, da habe ich schon so versucht, auch meinen Style zu entwickeln, abgesehen von der Bühne. Das ist jetzt einfach so etwas, ich habe mich schon immer gerne irgendwie individuell angezogen, oder was weiß ich. Aber ja, es gibt schon so, ich glaube, es gibt schon so diesen Marco Gutner Signature, ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch, das wurde mir auch so ein bisschen ins Mund gelegt, dieses, ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, das geil, wie du es machst. Geil, wie du es machst. Das wird jetzt so mir in den Mund gelegt und ich sprach sehr oft, ich sage das sehr oft und das ist wirklich so was, das ist ziemlich groß geworden ist, ohne dass ich irgendwas damit zu tun hatte. Ich habe es einfach ein paar Mal auf Bühnen gesagt und in Stories geschrieben und jetzt schreien mir Leute nach. Ich war am Gurtenfestival und dann schreien mir Leute nach.
Am Gurtenfestival?
Ja, das ist witzig, weil ja, man sagt mir ja Gusche, das ist ja mein Spitzname. Und am Gurtenfestival sagt man ja auch Gusche. Und dann gab es wirklich Leute, die mir danach geschrien haben. So, hey Gusche, geil, wie du's machst. Und ich war dann so, wow, shit. Das ist irgendwie crazy, aber irgendwie auch noch schön. So.
Ja, ich habe irgendwie auch Leuten dann erzählt, dass du zu mir kommst für ein Gespräch. Und ich habe dann schon von Marcosi geredet und habe gesagt, Marco, Gurtner, genau, Gurtner, aber Marcosi ist mir geblieben.
Ja, genau, das ist... Da war ich lange nicht so sicher wegen diesem Instagram-Namen. Ich habe mich da schwer getan. Und dann hat es ja ihn auch nicht... Ich musste ihn ja mit Doppel-R und Doppel-Z nehmen, weil den normalen, ohne diese Doppelungen, war irgendwie schon vergeben. Aber ich fand es eben noch einen guten Namen. So, weil das heißt, man erkennt Marco darin, aber es ist auch so... Man sieht auch sofort, ja, der ist easy drauf. Genau, so das cozy halt.
Voll. Also ich möchte noch nachher... ein bisschen ernste Themen behandeln mit dir. Jetzt möchte ich trotzdem noch kurz von Seitensprüngen, nicht die Hanky Boys, sondern Seitensprüngen.
Oh, ganz anders.
Hat Fragen gestellt. Und zwar haben sie gefragt, wo gibt's die geil wie jetzt machst T-Shirts mit Gusches Face drauf zu kaufen?
Ja, diese Shirts, das ist so.
Die gibt es wirklich?
Die kommen. Das Problem ist, es war wirklich witzig, ich habe so eine Art Slam-Mama, die seit ich angefangen habe, so ein bisschen zu mir schaut, mir auch Auftritte.
Also so Feedbacks auch, oder?
Ja, genau, das auch. die mir auch immer wieder in den Arsch tritt und sagt, hey Marco, schreib mal wieder Texte. Das ist die Tina. Und die hat plötzlich von sich aus, hat die so Shirts gestaltet, auf dem so mein Konto frei ist, aber so in Stencil-artiger Manier. Und dann steht da drunter, geil, wie du es machst. Dann irgendwie Marco Gurtner in was, Slam King, Slam Champ, was weiß ich, in sowas. Und sie hat sie dann so auf im Template, so auf Batik-Shirts gemacht. Und hat die dann so in diesen Schweizer Slamily-Chat geschickt und alle haben diese bestellt und so. Und sie sagte mir dann auch, ja.
Über dieses Spreadshirt oder so. Hat sie dann das hochgeladen oder wie? Oder die hat die drucken lassen?
Nein, noch nicht eben. Nur so das Bild deines Shirts so. Und alle haben die dann vorbestellt. Und sie hat gesagt, ja, ich lasse die dann machen, wenn es genug Bestellungen gibt. Und ich habe sie dann auch rumgeschickt zu meinen Freunden und so und habe munter Bestellungen aufgegeben bei Tina. Und dann sagst du so, ja, jetzt bestelle ich die, wir haben irgendwie 50 Shirts oder so. Und dann hat sie gemerkt, dass all diese Batik-Shirts auf allen Online-Plattformen einfach ausverkauft sind. Dass die nicht mehr gibt. Und deshalb ist das jetzt verzögert mit diesen Shirts. Aber die sollten kommen. Also es gibt bald Marco Hund ein Merch, mit dem ich eigentlich nichts zu tun hatte.
Ich kaufe eins.
Gerne.
Das ist eine offizielle Bestellung.
Also
Größe M.
Größe M.
Du kannst es dir sonst nochmal anhören im Podcast und ja, weiß es wieder. Größe M für mich.
Perfekt,
einmal.
Okay.
Ja, genau. Was sind deine drei Lieblingsbands aus Basel? Fragt Seitenspringen.
Aus Basel? Ja, jetzt muss ich aufpassen.
Du also arbeitest vor allem beim Management und Label.
Ja, also es ist sicher Seitensprung. Hank. Und ich sage jetzt absichtlich nicht die dritte Band, bei der sie ja noch involviert sind. Also
Gustav Gurke, Peter Patrick.
Genau, das sage ich jetzt nicht, weil für die arbeite ich auch nicht. So, ich sage jetzt einfach noch Raincoast, weil das auch meine Boys sind, genau. Aber es gibt so viele Basler Bands, das ist unglaublich.
Mega. Warst du am JKF?
Leider nicht. Ich konnte leider nicht dabei sein. Aber ich habe Stories gesehen, es war großartig.
Es war cool.
Ja.
Wer bist du und wenn ja, wie viele? Fragt auch Seitensprung.
Ja, das ist klar. Ja, also wer bin ich? Ich bin einerseits der schlimmste Albtraum von Seitensprung, aber andererseits auch... auch ihr schönster Traum. Und wie viele können sie eigentlich selbst wählen? Also für sie bin ich eigentlich sehr multiple.
Und zum Abschluss fragen sie noch, warum ist die Banane krumm? Liebe Grüße CPL und A.
Ja, auch liebe Grüße zurück an CPL und A. Die Banane, das hat sich also über die Jahre hinweg ergeben. Also die Bananen, die wachsen ja auf Bäumen und dann sind sie eigentlich steckengerade und dann fallen die runter und die fallen halt so wirklich so gerade runter, wie sie auch sind und dann vom Aufprall krümmt die und das drum sind sie dann krumm, genau. Das faltet sie so zusammen.
Jetzt noch meine ernsten Fragen, wie schon angekündigt. Mhm. Und zwar, du bist eben momentan, du redest jetzt sehr, was du momentan machst. Hast du, ich erwähne das auch jedes Mal, ich rede immer über das Alter 30, weil ich habe das Gefühl, sehr viele so, wo auf die 30 zugehen, haben Respekt vor dem Alter, aber eben auch nicht alle. Wegen dem wollte ich wissen, was ist so dieses Alter 30 für dich, diese Zahl?
Ja, lustigerweise habe ich mich das in letzter Zeit auch oft gefragt. So, ich mal mir dann immer so aus mit 30, wo bin ich dann da überhaupt? Und ich habe mal so mit mir selbst abgemacht, dass ich eigentlich davon keine Angst habe, weil ich kenne jetzt sehr viele Leute, die so in diesem Alter sind, die auch älter sind. Mein Mitbewohner ist 42 und man würde es nicht im geringsten merken, dass er so alt ist, weil man wirklich so, der ist so jung geblieben. Und irgendwie immer noch mega cool drauf und so. Und arbeitet auch in der Musikbranche. Vielleicht kommt das so ein bisschen davon, dass man irgendwie halt immer mit jungen Leuten zusammen ist und so. Und mir macht 30 werden eigentlich überhaupt keine Sorgen also ich habe auch keine Ängste. Weil ich glaube, ich bin dann wohl immer noch, also ich hoffe, dass ich immer noch irgendwie dort bin, wo ich jetzt auch bin. Vielleicht so haben sich ein paar Dinge geändert, aber ich mache eigentlich nicht so, ich habe mir nie so Ziele gemacht, weißt du, mit 30 will ich das erste Kind und bla 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 und genau so und so viel verdienen, weil ich finde es jetzt eigentlich easy, so wie es jetzt ist. Ein paar Dinge könnte man vielleicht optimieren, was weiß ich, habe ich mir noch gar nicht so groß Gedanken gemacht, aber ja, das macht mir eigentlich keine Angst. Also ich glaube, mit 30 möchte ich eigentlich immer noch auf Bühnen auftreten, möchte mit und von der Musik leben oder von der Kunst leben. Und ja, ich bin dann einfach 4 Jahre älter als heute. Ja.
Und das, was du sagst mit so Kinder haben und so, ist das trotzdem ein Traum von dir mal? So dieses Familie, Kind, Haus?
Ja, ich habe... Lange Zeit habe ich so gedacht, nein, nicht. Also Kinder, das ist nicht so meins. Ich mag lieber Hunde. so irgendwie so, nee, ich höre immer Kinder weinen im Zug und die sind dann laut und so. Aber in meinem Umfeld gibt es jetzt doch auch schon so die ersten Leute, die Kinder kriegen und die sich total darauf freuen und irgendwie muss es doch schon so ein schönes Gefühl sein. Aber ja, ich mache mir eigentlich noch gar nicht groß Gedanken, weil meine Freundin ist doch 6 Jahre jünger als ich, die fängt jetzt erst an zu studieren, weißt du, und da ist so irgendwie, ist das für uns noch so gar kein Thema. Lustigerweise haben wir schon oft darüber gesprochen, aber eben, wir sind uns beide so wie einig, nee, da müssen wir eigentlich, das ist jetzt noch überhaupt nicht wichtig, ja. Hast du so einen Plan mit 30?
Nein, ein Garten und ich bin jetzt erstmal 20 geworden.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, sind wir beim Thema, wie sieht man aus und wie wirkt man, wie alt
genau,
man ist.
Genau.
Obwohl ich mich ja eigentlich ein wenig älter fühle.
Ja, das vielleicht.
Ich würde sagen, wir würden uns noch gut treffen im Alter. Du fühlst dich jünger und ich fühle mich
älter. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ja.
Aber nein, ich bin jetzt erstmal 20 geworden. Aber ich hab das schon mal erwähnt, ich möchte mal Hühner haben.
Hühner. Okay.
Ja, also ein Haus und im Garten hinten Hühner.
Finde ich gut, ja. Ich habe Freunde, die Hühner haben, das ist schon noch praktisch. Also dann so, die so Eier legen und voll. So. Geil, ja.
Ja, weil Frühstück ist wichtig für mich.
Total.
Und ich habe gern Chicken. ja, noch eine Frage, die ich allen stelle. Hast du Angst vor dem Tod?
Nein, ich würde sagen nein. Ich wurde schon ziemlich früh mit dem Tod konfrontiert. Also in meinem engeren Umfeld sind schon früh Menschen gestorben, auch Menschen, die mir nahe standen, auch Menschen, die wirklich viel jünger waren als ich. Und ich habe das dann, also ich, klar ist jeder Tod dann immer wieder für sich schwierig und so. Aber irgendwie, da ich so früh damit konfrontiert wurde, habe ich das auch irgendwie schnell gelernt zu akzeptieren. Und mein eigener Tod bereitet mir eigentlich keine Sorgen. Also, weil ich finde, ich lebe mein Leben jetzt wirklich eigentlich so, wie ich es möchte. Ich habe Spaß im Leben. Ich habe einen wunderbaren Freundeskreis, eine wunderbare Familie und so weiter. Und hey, wenn es mich morgen nehmen würde, dann ja, dann würde ich, glaube ich, könnte ich nicht viel aufzählen, dass ich verpasst habe bis jetzt.
Wollte gerade fragen, ist es so, lebst du bewusst jeden Tag so, als wäre es dein letzter
Küchenspruch? Sind wir wieder bei YOLO und so.
Ja, voll.
Nein, ich glaube, man könnte eben noch bewusster leben. Also weißt du, was heißt das schon, wenn du jeden Tag so leben würdest, als wäre es dein letzter, würdest du irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, ich wäre jeden Tag dann so im Europapark. Also, nein, es gibt Tage, an denen ich sicher zu lange rumhänge, weißt du, so. Aber es passt ja dann in diesem Moment irgendwie, oder? Und wenn du einen Sonntag lang einfach nur im Bett hängst und Netflix schaust, dann hast du ja das irgendwie, war ja das irgendwie dann auch bewusst? Also, nein, oft vielleicht nicht so ganz bewusst, aber nein, ich lebe, glaube ich, nicht jeden Tag, das wäre mein letzter. Aber ich lebe bewusst, ja, das schon.
Hast du so Lehren, Weisheiten aus deinem Leben, die du sagen würdest, doch, die kannst du gut in die Welt spreaden und die kann eigentlich jeder auf sein Leben irgendwo abwandeln oder so Lebensmotto-mäßig?
Ja, ich habe gelernt, mich selbst nicht mega allzu ernst zu nehmen. Also schon, man muss sich irgendwie ernst nehmen und irgendwie hinstehen und sagen, das bin jetzt ich und so will ich sein und akzeptiert mich so, wie ich bin. Oder akzeptiert mich nicht. Aber ich glaube, gerade in der Schweiz nimmt man sich oft zu ernst und zu wichtig, weißt du, dass man so, ich erlebe, das sind kleine Beispiele im Zug oder so, dass Leute irgendwie finden, na, da muss jetzt mein Kinderwagen hin, da kannst du jetzt nicht dein Fahrrad hinstellen, blablabla und so. Ich denke dann so, hey, nimm dich einen Schritt zurück. Jetzt habe ich schon wieder ans Mikrofon gehauen. Das ist sicher sowas. Und das Zweite ist, und das hat mir auch mein Mitbewohner hat mir das immer wieder gesagt, wenn ich mich über jemanden aufgeregt habe, und das finde ich wirklich so ein schöner Satz. So, er sagt dann immer, wenn ich so sage, ja, und dann kam noch der und der hat mich aufgeregt, dann sagt er immer so, hey, weißt du, die Welt ist für alle da. Und das finde ich irgendwie, mit dem beruhige ich mich auch immer wieder selbst. So, die Welt ist wirklich für alle da, und manche passen dir halt vielleicht nicht so in den Kram, aber wenn du sie in Ruhe lässt, lassen sie dich ja meistens auch in Ruhe. Und ja, das ist so, das sage ich mir selbst sehr oft. Die Welt ist für alle da.
Hast du Feinde?
Nicht, dass ich wüsste. Sicher keine menschlichen. Es gibt sicher so Dinge. Die Steuererklärung ist ein großer Feind von mir. Das schiebe ich immer vor mich hin. Genau. Ich vergesse mittlerweile sogar, die Verlängerung einzugeben. Weißt du, so. Das ist ein großer Feind von mir. Oh, grundsätzlich Bürokratie, so. All dieses Papierkram.
Obwohl du auf der Bank die Lehre gemacht
hast. Genau, ja, vielleicht gerade deshalb. Gerade deshalb vielleicht. Ja. Nein, aber sonst, ich hoffe es nicht. Weißt du von Feinden von mir?
Nein. Du meinst in meiner Recherchearbeit vorher. Also, oh nein, der Marco.
Ja, vielleicht.
Nein.
Es gibt sicher Leute, die...
Aber irgendwie, du hast es dir auch nicht irgendwie mit Leuten verspielt so im Leben, würdest du sagen. Du hast es mit allen gut und bist so diplomatisch und...
Ja, vielleicht, also ich versuche es eigentlich mit allen Leuten gut zu haben. Und es gibt Leute, die, das merke ich auch manchmal in Thun, das ist eigentlich noch spannend, die mir so mit einem kleinen Groll entgegentreten. Und das hat sich dann auch schon in Gesprächen ergeben, wenn ich dann mit den Leuten gesprochen habe, die dann wirklich so gesagt haben, ich dachte, du seist so arrogant. Und dann frage ich dann immer so, ja, also wieso hast du das Gefühl? Und dann so, ja, eben, weil du stehst da so auf den Bühnen und so und man kennt dich in Thun und alle kennen dich irgendwie und bla bla bla. Und ich finde dann so, ja, ist doch noch lange kein Grund, dass ich deswegen arrogant wäre oder Menschen nicht irgendwie mit irgendwie offen begegne oder so. Aber nein, ich glaube, vielleicht habe ich es mir verscherzt mit irgendwelchen Lehrkräften oder was weiß ich, aber sonst eigentlich nicht. Also es gibt niemanden, den ich kenne, aber von dem ich weiß, der hasst mich jetzt wegen dem und dem. Also, nein, das glaube ich nicht.
Als was möchtest du pensioniert werden?
Das ist spannend, fragst du das, weil ich sagte mir nämlich, ich möchte nie pensioniert werden. Ich möchte irgendwann an dem Punkt sein, an dem ich sagen kann, ich hör jetzt auf oder ich mache weiter oder ich werde eben nie pensioniert, weil ich gar nie angestellt bin. Weißt du, wie ich meine? So.
Was du aber bist.
Ja, genau, was ich jetzt noch bin. Nein, also das, mein größter Traum wäre es eigentlich schon irgendwann nur noch von meiner Kunst leben zu können. Sei das als Slam-Poet, als Musiker, als irgendwas. Und dann brauchst du ja auch keine Pensionierung, oder? Es gibt ja Künstler, die sind 80 und stehen immer noch auf der Bühne oder schreiben immer noch. Und ich möchte irgendwie, dass es mal auch so ist bei mir. Ich hoffe, meine Chefs hören das jetzt nicht. Gut, ich kann ja auch bis 50 dort arbeiten und dann noch selbstständig werden. Das ist so ein Traum. So, eben gar nicht so mit diesem Thema Pensionierung in Konfrontation zu stehen. Du?
Ich denke, mir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich habe jetzt momentan die Situation, die gute Situation, dass ich in einem Betrieb arbeite, der eigentlich auch für Leute, die bis zur Pension arbeiten, der offen ist für sowas. Also das Kunstmuseum ist jetzt nicht bekannt für Leute in meinem Alter, wo ich dort sehr gerne jetzt arbeite. Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Und ich kann dir auch nicht sagen, wo ich dann arbeite. Weil ich nicht weiß, ob ich auch immer in der Schweiz bleibe. Obwohl ich gerne hier bin, aber...
Okay, okay.
Bleibst du für immer in der Schweiz?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich glaube, mich würde es schon noch reizen, weißt du, vielleicht auch nur ein paar Jahre in Wien, ins Ausland zu gehen, um vielleicht dort zu arbeiten.
Wohin dann?
Ja, also was mich seit Jahren fasziniert, ist die Stadt Paris. Ich gehe eben wieder dorthin
zurück. Ihr habt einen Song gemacht,
genau, zu Paris. Genau, Paris. Die Stadt hat mich wirklich voll reingenommen. Die gehen auch, ich war jetzt gerade ja und bin Ende Oktober wieder dort. Das wäre vielleicht.
Hast du noch Bekanntschaften dort?
Ja, ich habe schon Bekanntschaften gemacht, aber jetzt eigentlich nicht so solche, zu denen ich dann immer wieder zurückgehe. Also es gibt schon so ein paar Leute, die kennen mich dann auch und so, aber nicht so, dass ich dann bei denen übernachten würde oder so. Vielleicht kommt das ja auch noch.
Mit einer berndeutschen Poetry Slam Karriere in Paris.
Das wäre spannend, oder? Ja, irgendwie so, das würde mich schon noch interessieren. Irgendwie eben Frankreich, Paris, Paris ganz, ganz explizit, aber ey, wieso auch nicht irgendwie irgendwo ganz anders? Ich kann es mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich ganz auswandern würde. Ich glaube, das ist dann immer sehr situationsbedingt. Also plötzlich sagt meine Freundin, hey, in 5 Jahren oder so, hey, ich habe einen Job dort, wollen wir dorthin? Und dann sage ich dann vielleicht ja und vielleicht nein, keine Ahnung.
Aber ist auch noch spannend, weil man dich ja eigentlich so rein optisch und wie man dich kennt als Künstler jetzt eher sagen würde, ja, geh mal nach Berlin, in die große Künstlerstadt. Yeah. Aber ist Paris so dein Berlin?
Ja, ich war ja auch in Berlin, auch mehrere Male schon, mit verschiedenen Menschen und auch alleine war ich dort. Und ich habe Berlin cool gefunden, aber irgendwie nie so cool, wie es alle anderen fanden. Das fand ich noch spannend. Es war nicht mal so, ja, ich gehe jetzt nach Berlin und ich liebe Berlin. Und ich war so, ja, es ist schon cool, aber da hat es mir den Ärmel nicht so reingenommen. Das ist bei mir in Paris viel mehr passiert, so, genau. Ich weiß auch nicht, ich war halt das erste Mal in Paris mit deinem guten Freunden, der auch dort gelebt hat für eine Zeit. Und der konnte mir dann halt schon sehr viele Sachen ganz spezifisch zeigen, so, jetzt gehen wir noch dorthin und dorthin und dorthin. Und ich habe dann die Stadt gleich oder sehr schnell mal aus Augen kennengelernt, die schon sich an die Stadt gewohnt waren, genau.
Ich habe von Paris ein interessantes Bild eben. Es ist eher so ein bisschen Get Rich or Die. So. Also irgendwie sehr, sehr arm oder sehr, sehr reich.
Ja, das hat was, ja. Also einerseits ist es halt eben eine sehr schöne Stadt oder sehr prunkvoll teilweise auch, aber du siehst dann schon viel in der Metro und so diese obdachlosen Menschen, die dann irgendwie versuchen durchzukommen und dann andererseits steigst du dann eben in die Metro ein und dann hast du so diese aufgetakelten modisch sehr bewusst gekleideten Menschen. Das ist schon, also die Kontraste sind sehr, sehr stark, ja, in Paris. Aber es gefällt mir irgendwie auch noch.
Ich war eben im Januar dort, auch mit meiner Freundin, und wir haben anstatt kitschigen Pärchenurlaub in Paris, haben wir einer Organisation geholfen und obdachlosen Flüchtlingen Decken verteilt. Es gibt wahnsinnig viele obdachlose Flüchtlinge dort. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Ja, klar, ja.
Es ist krass, also gerade so in den Banlieues außerhalb von Paris, so Zeltlager unter Brücken und so.
Genau, ja, das habe ich jetzt auch oft gesehen. Ich war selbst, hab nie so ein Lager besucht, aber man sieht es halt beim Durchfahren. Ich kenne auch Bekannte von mir, sind auch schon nach Paris gefahren. Sie arbeiten auch für eine Hilfsorganisation und haben Zelte verteilt und Kleider für den Winter und so. Also das ist schon ein großes Problem, ja. Und eben das geht dann auch nicht spurlos an einem vorbei. Also man denkt dann so, irgendwie, wir nehmen irgendwie einen Uber zur Konzerthalle. Und man fährt dann so mit dem Uber so völlig gelöst und mit einer Vorfreude so an dieses Konzert und dieses Festival und schaut zum Fenster raus und sieht dann eben diese Zeltlager und da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln. Ja, das ist schon krass. Darum umso schöner gibt es dann Menschen, die nach Paris gehen und Decken verteilen.
Das tönt immer so nach Gutmensch, ja.
Ja, ist doch, also, ja, ist ja schon ein bisschen so, ja.
Hast du eine Bucketlist? ja, also egal, ob du es jetzt physisch hast oder im Kopf.
Ja, im Kopf, und sie ist lose, würde ich sagen. Also da kommt immer wieder was dazu, etwas geht vielleicht weg. Aber ja, es gibt schon so ein paar Dinge, die ich mir sage, möchte ich mal noch erlebt haben, möchte ich mal noch gesehen haben. Ich möchte zum Beispiel unbedingt mal noch nach Japan, was ich vielleicht sogar nächsten Sommer schon tun werde. Das ist so was Großes. Endlich Asien, das fasziniert mich irgendwie so. Und sonst sind es so wie Begegnungen oder so. Zum Beispiel, möchte ich irgendwie mal so Idole von mir treffen. Das ist immer so was. Ich möchte zum Beispiel mal irgendwie mit Mac DeMarco in einem Raum sitzen und mit ihm einfach Kaffee oder Bier trinken oder so. Das ist so. Das fände ich so krass. Aber es sind mehr so Träume. Das kann ich ja selbst nicht so krass beeinflussen.
Wenn du jetzt schon Idole sagst, wer sind so Inspirationen für dich, so an Personen?
Also einerseits sind da natürlich diese Berühmten, oder? Das ist, ich habe schon gesagt, Mac DeMarco, ein Musiker, der mich sehr beeindruckt, weil er einfach auch das macht, worauf er Bock hat. Dann Falco ist so, ist einfach so viel Coolness, bringe ich wahrscheinlich nie hin, wie er hatte. Aber dann sind das halt, ja, sind das halt wirklich Menschen wie zum Beispiel meine Mutter, die ich sehr bewundere, die eigentlich ihr Leben lang für andere da war, immer sich in den Dienst von anderen gestellt hat. Jetzt, wir haben vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wurde und die immer noch positiv bleibt. Das sind so dann diese Menschen, oder auch mein Onkel, der sich jahrelang jetzt um seine betagte Frau gekümmert hat und nie aufgegeben hat und so. Es sind glaube ich mehr Menschen, die dann mir nahestehen. Menschen, die irgendwie trotz schweren Schicksalen durchs Leben gehen können und irgendwo auch Freude finden können. Das sind auch Menschen, die mich dann inspirieren, von denen ich dann sage, hey, so möchte ich auch mal sein. Irgendwie. Ich möchte dann auch auf mein Leben zurückblicken können und sagen, ja, eigentlich habe ich es doch.
Ein Vorbild sein für andere.
Genau, das wäre schon irgendwie so.
Bist du das nicht schon?
Ja, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht.
Also ich finde dich inspirierend.
Oh, danke. Herzlichen Dank. Ja, es gab es schon, auch schon, dass Menschen zu mir gekommen sind und sagen, hey, ich finde das und das mega cool, wie du das und das machst. Und ich merke es ja auch, es gibt ja auch junge Slammer, bei denen du halt genau merkst, ja, die haben ein bisschen beim Gurtner abgeschaut. Ist ja auch klar, wenn ich Workshops gebe und die dann Texte von mir
hören. Was machst du das fest? Oder was gibt es für Indizien?
Ja, also diese Alltagsstories, die dann irgendwie mit einer gewissen Jugendsprache auch angereichert werden und dann doch sehr absurd sind. Und das ehrt mich dann auch so ein bisschen. Dann denke ich so, ah, cool. Ja. Und es gibt dann wirklich auch Slammer, bei denen ich es halt genau weiß, dass ich sie inspiriert haben. Das ist auch völlig okay. Ich meine, das war bei mir nicht anders. Voll okay so. Und
wer war so dein Vorbild? Laurin Buser oder?
Ja,
Hazel Brugger?
Nein.
Nein?
Nein, Hazel nie. Sorry, Hazel. Lustigerweise fand ich Laurin schon immer sehr, sehr cool, weil er hat auch so eine Coolness. Eigentlich, aber bevor ich mit Slam angefangen habe, habe ich oft Videos von Laurin gesehen. Und es ist jetzt witzig, weil wir oft auch zusammen auf Bühnen stehen und Dinge zusammen machen und so. Finde ich es jetzt so lustig eigentlich, dass ich oft seine Texte gehört habe. Aber einer, der mich immer wieder beeindruckt und den ich auch heute, bei dem ich auch heute noch oft denke, so, scheiße, die Idee hätte ich auch gerne gehabt, das ist Dominik Muheim aus Basel-Land,
sag ich jetzt mal. Der auch schon hier im Podcast
war. Der auch schon hier war, genau. Bei ihm denke ich oft so, shit, hey, das ist so gut, das ist so schön gemacht. Und sonst habe ich ziemlich schnell mal begonnen, einfach selbst so meine Sprache und meine Stimme und so zu suchen und sie dann auch zu finden.
Ja. Mut zur Individualität.
Genau, das war mir eigentlich schon immer sehr wichtig, ja. Genau. Und lustig, hast du vorhin gesagt, ich du findest mich inspirierend. Das erste Gespräch meiner Freundin und mir war, dass sie neben mich gesessen ist, nach irgendeiner Show von mir. Und dann kam sie zu mir und sagt, hey, ich finde deine Tattoos cool und so. Und ich sagte so, ja, danke. Und sie sagte dann, ja, ich finde sie sehr inspirierend. Und dann kam mir wirklich nichts Besseres in den Sinn, als sie zu fragen, ja, also willst du dir jetzt dieselben machen? Und erst im Nachhinein habe ich dann gecheckt, dass das war total gemein so von mir. So. Und ich habe ihr dann mal später geschrieben, so, weil ich habe sie dann immer wieder gesehen irgendwo und wir haben uns so halb gekannt. Und ich habe ihr dann mal geschrieben, weil wir haben nicht viel zusammen gesprochen, haben sie dann so geschrieben, hey, es tut mir im Fall voll leid jetzt mal, wenn ich dich jetzt sehe, kommt mir dieses Gespräch in den Sinn, dass ich ziemlich gemein so geantwortet habe. Und sie sagte dann, ja, sie hätte das gar nicht so aufgefasst, dann war eigentlich alles wieder gut, aber so, ja.
Aber ich finde, es hat auch was Inspirierendes.
Ja, ich habe es dann doch irgendwie auch gecheckt, ja.
Ja,
aber so in dem Moment war ich vielleicht noch so ein bisschen gehypt von der Show und so und dann kommt so dieses Girl, das ich nicht kenne und vielleicht war es auch so, was, shit, sie spricht mich einfach an und ich war dann einfach so, ja, jetzt willst du diese auch machen oder was?
Hat auch was Individuelles.
Die Tattoos?
Ja.
Ja, total, ja.
Es ist kein Unendlichzeichen, kein Herz.
Herzen habe ich, aber die sind dann auch noch ausgefüllt, genau. Aber er hat das unendliche Zeichen. Doch, das habe ich auch. Hier im Bandlogo. Das ist so, unser Bandlogo hat mich hier tätowiert und das sind zwei Dreieck und ein Unendlichkeitszeichen. Aber es macht ja auch Sinn, Infinite Hills, oder? Macht Sinn. Und es ist auch so ein bisschen verschachtelt. Man kommt nicht sofort drauf.
Unterm Ärmel.
Genau.
Ja. Möchtest du noch etwas sagen?
Eigentlich nur danke. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe es schon am Anfang des Gesprächs gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, so ein bisschen auf Bandage würde man sagen, mutterig. So ein bisschen. Und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich finde das mega cool, dass du das machst. Und ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen zu fest ausgeschweift bin. Ich weiß es nicht.
Überhaupt nicht. Ich fand das, ohne das im Vergleich zu anderen Gesprächen stellen, eins der besten Gespräche.
Oh, wow. Danke. Für mich war es auch eins der besten Gespräche.
Podcast-Gespräche?
Ja. Nein, in dieser Woche.
In dieser Woche?
Ja, ich...
Hat es mit Franzoni noch keinen...
Das ist erst Montag. Ich meine, in den letzten Tagen, genau, es hatte... Ich musste ein bisschen unten durch in den letzten Tagen, es hat mir sehr gut getan, so mal über ganz andere Sachen zu sprechen. Fand ich schön, danke.
Danke dir.
Das war das Gespräch mit Marco Gurtner. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie schon am Anfang erwähnt, für mich eine sehr inspirierende Person. Ich habe mich an diesem Tag nach der Aufnahme sehr, sehr wohl gefühlt, weil es sich sehr richtig angefühlt hat, mit Marco Gurtner über diese Themen zu reden. Ich würde mich freuen, wenn du deine Meinung über zum Beispiel dieses Gespräch abgibst. Ich würde mich freuen, wenn du Überleben auch weiterhin verfolgst, zum Beispiel auf YouTube, auf Spotify oder auf iTunes und du auch eine Bewertung abgibst oder vielleicht kannst du ja auch mir persönlich schreiben. Du kannst mir zum Beispiel auf Instagram schreiben, Dominik-Asche, und dein Feedback oder deine Kritik an dieser oder auch anderen Folgen abgeben. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch in 2 Wochen wieder mit dabei bist und wir uns dann wieder hören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann.